Ich möchte uns heute Morgen den Predigtext für diesen heutigen Sonntag vorlesen, der aus dem 2. Korintherbrief kommt, in Kapitel 4, Verse 6 bis 10. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervor zu leuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Das Wort Gottes. Amen. Der Wochenspruch für diese Woche lautet ja, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, aus Jesaja 60. Und darum geht es in diesem Text auch. Die Menschen suchen Erleuchtung in dieser Welt. Ich war oft in Indien gewesen auch. Wir haben für die Fackelträger gearbeitet. Und das ist interessant, wenn man in so einem Lufthansa-Flieger drin sitzt, wie viele Deutsche da hinfliegen nach Indien und dann in die Ashrams gehen am heiligen Fluss Ganges und Erleuchtung suchen. Und ich glaube, die allermeisten wissen eigentlich gar nicht, was das wirklich bedeuten könnte, Erleuchtung. Aber irgendwie hat der Mensch im Herzen, da muss es irgendwie mal Licht werden. Und dann fliege ich halt zum Beispiel nach Indien und versuche dann, dass es irgendwie Licht wird. Auch wenn ich mir das gar nicht wirklich vorstellen kann, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und der Apostel Paulus, der spricht von dem, endlich erleuchtet. Er sagt dieses Wort aus, indem er sagt, der Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Und der Gedanke dahinter steckt auch eigentlich im Schöpfungsbericht, denn Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Also wenn Gott spricht, dann wird es hell. Und so können auch mal Leute sagen, Gott, dann sprich doch. Dann sprich in mein Leben. Und mir ist es so deutlich geworden mit dieser Erleuchtung. Meine Frau und ich, wir sind auch mit einer Organisation verbunden, die Muslimen, die aus dem Islam zum Glauben an Jesus finden, helfen, einfach Jesus kennenzulernen. Also es geht nicht darum, eine denominationelle Religion kennenzulernen oder eine konfessionelle, sondern einfach Jesus und gezielt durch die Evangelien. Und jemand, der diese Organisation mitleitet, der sagte, er wurde eingeladen, nach Libyen in die Wüste zu kommen, weil da war ein Tuareg und dieser Tuareg, der saß vor seinem Zelt und dann kam ein Mann vorbei und dieser Mann, der trank dann mit diesem Tuareg vor seinem Zelt Tee. Und irgendwann sagte dieser Mann zu diesem Tuareg, möchtest du eigentlich nicht wissen, wer ich bin? Und dann sagte dieser Tuareg, das sind ja so Wüstennomaden, diese Tuaregs, ganz, ganz stolze Stämme und Sippen sind es, die sind sehr reich. Und dieser Mann sagte dann zu diesem Mann und sagte, doch, ich würde schon gern wissen, wer du bist. Und dann sagt dieser Mann zu ihm, ich bin Jesus, folge mir nach und lass dich taufen. Und stand auf und ging. Und dieser stolze Tuareg, wir sehen manchmal diese Bilder von den Tuaregs, die sind diese Nomaden, die auf ihren, entweder auf stolzen Pferden sitzen oder auf Kamelen und oft diesen Schal um den Kopf rum haben. Ne? Dieser Mann, der hatte eine Telefonnummer von jemandem aus Ägypten, den er traf auf einem Markt und den rief er an. Und sagte, was ihm passiert ist. Und er wusste gar nicht, was er damit anfangen soll. Und dieser Mann aus Ägypten, der sagte, ich kenne da jemanden in Deutschland und den rufst du jetzt an und der soll zu dir kommen und der soll dir erklären, was da passiert ist. Und dieser jemand in Deutschland, der spricht fließend Arabisch, der wuchs auch in einem arabisch sprechenden Land auf, war selbst Muslime und kam zum Glauben an Jesus. Und der flog dann auch dahin und fragte noch vorher, wie finde ich dich eigentlich? Und da sagte dieser Tuareg, komm einfach an die Grenze von Libyen, ruf mich an und wir holen dich ab. Und er flog dann dahin, ging dann an die Grenze von Libyen, hat angerufen und 7 Stunden später wurde abgeholt. Und dann fuhren sie in dieses Zelt, wo die ganze Sippe sich versammelt hat. Und unser Bekannter hat ihnen dann einfach erklärt, was da passiert ist. Was das Evangelium sagt. Über Jesus, über dieses Leben mit ihm. Und die ganze Sippe ist zum Glauben gekommen und hat sich taufen lassen. Und es werden jetzt dort in der Wüste auf der arabischen Halbinsel, sind es einfach Zeugen, die von Ort zu Ort ziehen und von Christus sprechen, plötzlich. Etwas, was sie sich vorher nie hätten vorstellen können. Und genauso ging es ja dem Apostel Paulus. Etwas, was er sich hätte nie vorstellen können. Nie. Das hat ihn plötzlich getroffen. Etwas, das er verfolgt hat, eigentlich bis auf den Tod verfolgt hat. Diesen Gedanken, dass dieser Jesus von Nazareth tatsächlich der Sohn Gottes sein soll, dass er für die Schuld der Welt gestorben sein soll, am Kreuz gestorben ist, das wussten sie, aber dass er auferstanden sein soll, dass er lebt und regiert. Und das hat ihn doch dann wutig gemacht, zornig gemacht, den Paulus. Diesen stolzen Pharisäer, der sein Leben lang damit verbrachte, dass er die heiligen Schriften des Volkes Israels studierte und in- und auswendig kannte. Das war alles. Das war sein Leben gewesen. Und dann kommen so ein paar dahergelaufene Galiläer, die so einen scharfen Dialekt sprachen, dass man sie gar nicht mal in der Synagoge hat vorlesen lassen, die Schriften. Und die Fischer und irgendwelche Leute, und die sagen mir jetzt, wer der wahre Gott ist. Das kann nicht sein. Und dann lesen wir in der Schrift, dass er selber dann diese Menschen verfolgte, der Paulus sich auf den Weg gemacht hat, bis vor Damaskus, und Jesus ihm begegnet ist. Und plötzlich wurde es Licht. Plötzlich drang es ein in sein Leben. Und davon spricht er, dass es Licht geworden ist. Und er spricht auch eine andere Wahrheit noch aus, wie wir in der Evangeliumslesung hörten, dass der Petrus, der dachte, oh, das ist eine tolle Sache, wir bauen ein paar Hütten und da kommen wir alle gut unter. Ne? Und das hat sich dann später ein bisschen vervielfältigt, indem dann Menschen ein Haus Gottes bauen. Und der Apostel Paulus selber wird dann mal sagen in der Apostelgeschichte 17, dass Gott nicht in Häusern wohnt, die von Menschenhänden gebaut wurden. Weil ihm das deutlich wurde, was er im Korintherbrief zum Ausdruck bringt, dass unsere Herzen ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollen. Dass Gott gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist in Jesus Christus. Und dass er ein Leben wie unseres ehrt, indem er Einzug hält mit seinem Heiligen Geist und daraus sich das Haus Gottes baut. Und der Apostel erklärt es in einer interessanten Art. Er sagt, es ist Licht geworden. Er sagt, die wahre Kraft wird deutlich, um die es wirklich geht. Und er sagt, die Lebensbestimmung ist klar. Wenn es Licht wird im Leben. Und diese Herrlichkeit, wenn er sagt davon, die ist uns erschienen, dann spricht er davon, wenn wir erleuchtet werden, das ist eine volle Wahrnehmung. Es ist ein Erlebnis. Wir haben das manchmal leider ein bisschen zu sehr auf die Seite gedrängt, tatsächlich dieses Erlebnis mit dem auferstandenen Jesus Christus. Es hat sich für uns In der protestantischen Welt, leider, das ist tatsächlich so, hat es sich oftmals nur noch auf die sachliche Ebene begeben. Ja, das steht geschrieben und es ist dann so. Es ist manchmal auch, dass es nicht das Herz berührt hat mehr, sondern es ist einfach eine sachliche Wahrheit. Aber der Apostel Paulus spricht hier nicht einfach nur von einer sachlichen Wahrheit, die er auch als sachliche Wahrheit bezeugen konnte, weil er hatte die Schriften studiert. Er wusste, dass es von diesem Messias spricht. Er wusste, dass dieser Heiland kommen wird. Und letztendlich dann, als er diese Begegnung mit Jesus Christus hatte, dieses Erlebnis, wusste er, dass was da sachlich einfach so niedergeschrieben ist, das ist wahr geworden durch diese Begegnung mit Christus. Und das ist lebensverändernd. Da ist Licht reingekommen. Da kam was in mein Leben, das ich vorher nicht, überhaupt nicht mal erahnt hatte. Diese Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Diese Herrlichkeit, dieses Wort bedeutet, wenn man es übersetzen würde, bedeutet etwas, das hat Gewicht. Also wir kennen das ja aus unserer Sprache heraus, den sein Wort oder ihr Wort hat wirklich Gewicht. Also das zählt was. Darauf kannst du hören, darauf kannst du bauen, darauf kannst du vertrauen. Und das bedeutet Herrlichkeit auch. Herrlichkeit bedeutet auch, es ist eine Größe, dieses Ansehen Gottes. Er sagt, diese Macht und diese Autorität, die ist uns plötzlich aufgegangen. Und darüber sprach man auch diese Tage, ist denn diese Welt, in der wir alle leben. Es gibt ja so diesen Spruch, das geht einem Menschen wie einem Leitner, ne? Also mit anderen Worten, steht schon im Prediger, es geht allen gleich. Er sagt, der Prediger sagt, wir sterben, wie die Tiere sterben. Er drückte so ein bisschen sehr depressiv aus, aber letztendlich hat er das einfach nur wahrgenommen und fragt sich, was ist das Leben, wenn das alles gewesen sein sollte im Leben. Und der Apostel, der drückt es aus eben, das mit einer Art und sagt, uns ist was ganz, ganz deutlich geworden, ihr Lieben. Wir sind überzeugt. Unser Geist ist überzeugt worden. Unser Gewissen und unser Herz ist erfreut worden. Durch das, was uns begegnet ist, durch Jesus Christus. Was für ein Bild. Das stimmt schon, ne? Ein Philosoph, deutscher Philosoph Nietzsche, der hat es mal zum Ausdruck gebracht, Friedrich Nietzsche, der wurde ja geboren in einem Pfarrhaus, frommes Pfarrhaus, und sein Papa ist ziemlich früh verstorben und es hat irgendeinen Bruch in seinem Leben mit sich gebracht von dem Nietzsche, und letztendlich wurde er dann zum sogenannten Vater des Nihilismus, also dass es letztendlich nichts gibt, es gibt keinen Gott, es gibt gar nichts, und man sagt, man weiß nicht, wenn Philosophie studiert wird, werden auch nicht eine seiner letzten Aussagen in seinem Leben, wird nie drankommen in der Universität, indem er eigentlich fast schon in seinem Wahn dann sagte, Jesus Christus gestern, heute und für alle Ewigkeit der Gleiche. Und der Friedrich Nietzsche, der hat es mal so zum Ausdruck gebracht, auch ein bisschen so, das Christentum wäre schon eine tolle Sache, wenn die Menschen nur ein bisschen fröhlicher wären. So in der Art hat er es ausgedrückt, ne? Und wahrscheinlich war das so, und ich stelle mir manchmal sein Leben so vor, ihr Lieben. Er hat in dieser Zeit, in der er aufwuchs, hat er viele so, wie wir würden heute sagen, so bigottische Menschen getroffen. Er hat wenig von dieser Auferstehungsfreude offensichtlich erfahren. Ich glaube, er hat viele Menschen getroffen, sie haben sich ganz, 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 ganz viel Mühe gegeben, alles richtig zu machen. Aber ich glaube, er hat wenig Menschen erlebt in seinem Leben. Und das denke ich, wenn ich seine Biografie lese, die ihm wirklich diese Freude vermitteln konnten. Des auferstandenen Christus. Das Leben war, das war eher eine Plage, des Christenleben. Das war eher sehr getragen. Und man muss schauen, dass man alles richtig macht. Und die Frage, die darf manchmal erlaubt sein, was ist eigentlich aus der Botschaft der Gnade wirklich geworden? Der Apostel wird an einer Stelle mal sagen, ihr habt eigentlich in Freiheit habt ihr begonnen und ihr versucht es im Fleisch zu beenden. Also ihr seid durch die Gnade Jesu angesprochen worden und habt ein neues Leben gefunden und seid frei geworden letztendlich von großen Lasten und dann versucht ihr euch wieder unter Lasten zu begeben. Und der Apostel, der spricht hier von dieser Herrlichkeit. Die Bibel sagt einmal an einer Stelle im Psalm 46, werdet still und erkennt, dass ich Herr bin. Werdet still und nehmt vollumfänglich wahr, dass ich Herr bin. Es ist eine Sache, dass wir Gott Herr nennen, die andere Sache ist, dass wir es vollumfänglich wahrnehmen, dass er wirklich Herr ist in diesem Leben. Also das Wort Herr kommt schnell über die Lippen, aber das andere, diese vollumfängliche Wahrnehmung, du bist Herr, du bist König, Herr aller Herren, wie es hier steht. Und mit dieser Wahrnehmung an diesem Tag und in den nächsten Tagen zu leben, du bist Herr. Und das ist ja eine wunderbare Einladung. Also Gott, der Herr, sagt auch, das kommt von nichts kommt ja nichts. Ne? Das kommt nicht einfach so von ungefähr, sondern werdet still und erkennt. Also es ist auch eine Willigkeit dahinter. Ich will das erkennen, dass du Herr bist, weil ich erkenne es gar nicht. Ich erkenne es nicht, dass du Gott bist und König, dass du der Souverän bist. Und Gott, der Herr, sagt zum Volk Israel in Jesaja, sagte zum Volk, in Stille werden und in der Umkehr wäre eure Kraft oder läge eure Kraft. Das ist auch eine spannende Sache, mittendrin im Stille werden und in der Umkehr, da läge eure Kraft. Und dann sagt, kommt ein tragisches Wort für mich manchmal, das dann so dort steht, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr sagt stattdessen, auf Rossen reiten wir dahin, also es ist ein Ausdruck von, in unserer eigenen Kraft kämpfen wir uns durch das Leben, auch durch die Not des Lebens. Und der lebendige Gott sagt, ich lade euch ein, dass ihr das erkennen dürft. Und der Paulus sagt, es ist Licht geworden, also plötzlich geschieht es, wenn der Geist Gottes reinkommt, dass da was ganz Neues geschieht, dass diese wahre Kraft auch deutlich wird, die sich auch in diesen Worten ausdrückt, wie es der Thomas, dieser Jünger von Jesus sagt, mein Gott und mein Herr. Wie es der Petrus zum Ausdruck bringt, indem er sagt, als Jesus fragt, was sagen die Menschen von mir, wer ich bin? Und die Jünger erzählen, was die Menschen sagten von ihm. Ja, du bist Elia, du bist dies und du bist jenes. Und dann sagt Jesus plötzlich, aber was sagt eigentlich ihr, wer ich bin? Also was die Menschen sagen, das wissen wir jetzt. Weil das ist das alles Entscheidende für dein Leben, wer du sagst, dass ich bin. Und der Petrus sagt, du bist der Christus. Du bist der Sohn Gottes. Und Jesus gibt ihm eine wunderschöne Antwort und sagt ihm, Fleisch und Blut, Petrus, hat dir das nicht geoffenbart. Das hat dir mein Vater geoffenbart. Das ist diese tiefe Offenbarung, von der der Paulus spricht, von diesem, es wurde Licht plötzlich. Und da drin sagt der Paulus dann auch, da wird eine wahre Kraft deutlich. Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, diese Herrlichkeit Gottes. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns eben. Es ist nicht meine Kraft, es ist seine Kraft. Er sagt dieses Wort in irdischen Gefäßen, das bedeutet eigentlich so ganz schwache, ganz fragile und zerbrechliche Gefäße. Und das sind wir alle, Jürgen. fragil und zerbrechlich. Die Schrift sagt an einer Stelle, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, im Psalm 8. Und im Psalm 103 steht, der Mensch, der ist wie eine Blume, die heute wunderschön blüht, auf dem Feld steht und Menschen vorbeilaufen und die noch bestaunen. Heute wird in den Kommunen oftmals werden so kleine Blumenwiesen angesät, dass sie bestaunt werden und dass die Bienen kommen und dass es nett ist. Und trotz allem ist es dann so, dass wenn dann die Sonne drüber scheint und diese Blumen austrocknen und der Wind drüber bläst, und dann ist es nicht mehr da. So ist der Mensch, sagt die Schrift. Und der Paulus sagt, in so einen Menschen hast du gewählt, Platz zu nehmen, Raum zu gewinnen, deine Herrlichkeit hineinzulegen, Jesus, damit eben die Kraft nicht von uns ist, sondern wirklich von dir, damit die Welt erkennt, dass es deine Kraft ist, die uns am Leben erhält und die uns leben lässt und die uns Zuversicht gibt. Und das hat auch eine tiefe Bedeutung, ihr Lieben. Das bedeutet auch, dass Menschen, die Jesus-Menschen sind, die sollen nicht bewegt werden vom Stolz, aber die sollen angetrieben werden von der Zuversicht. Zu lange war auch tatsächlich das Christentum eine Sache des Stolzes. Und manchmal ist es noch eine Sache des Stolzes, das Herabschauen auf andere, die anders sind wie wir, die anders denken wie wir. Aber es soll ja nicht von Stolz geprägt sein, es soll ja von Zuversicht geprägt sein. Eigentlich auch von der Zuversicht. Also wenn dieser Geist Gottes ein Herz wie meines erreichen kann und verändern kann durch Jesus Christus, dann kann er jedes Herz erreichen und verändern. Wenn dieser lebendige Gott das mein Herz trösten kann, dann kann er auch jedes andere Herz trösten. Wenn dieser lebendige Gott wirklich der Auferstandene ist von den Toten, dann kann er Dinge noch tun in dieser Welt, die weit, weit, weit über unser Verstehen und Denken hinausgehen. Wie es der Apostel auch mal ausdrückt, er kann weitaus mehr tun, als wir jemals denken oder eben zu Selbstvermögen zu erbitten von ihm. Weitaus mehr. Und diese Schrift soll auch diesen Korinthern damals wie uns heute Zuversicht geben. Und es auch verdeutlichen, ja, ihr seid gebrechliche Gefäße. Ihr seid angreifbar. Ihr seid sehr, sehr zerbrechlich. Etwas, das wenig Stabilität hat. Fast etwas, das schnell von jedem Wind umhergeworfen werden kann. Das soll uns eigentlich auch tatsächlich zum Staunen versetzen und sagen, und du hast gewählt, da drin Raum zu nehmen, Jesus. Und mein Leben als so ein Gefäß zu benutzen, um letztendlich dich in diese Welt zu tragen. Das ist schon was Bestaunenswertes. Und das ist auch etwas Realistisches. Wir sind so, ihr Lieben, wir sind alle zerbrechlich. Alle. Und wir tun manchmal so, und leider auch interessanterweise, wir denken so, wie ich, also als Halbstarker, ich denke manchmal so zurück, ne? Manchmal denkt meine Frau, ich bin jetzt noch halbstark, ne? Aber früher denkst du so als Halbstarker, du reißt die ganze Welt ein. Dir muss keiner was sagen, du weißt alles. Und du bist unverletzlich, du bist unzerstörbar. Und wo ich bin, ist vorne. Und dann kommen doch die Realitäten des Lebens und wir merken, nee, es ist eigentlich nicht so. Wir sind eingreifbar, wir sind verletzlich, wir werden krank, wir werden schwach. Wir haben so wenig in der eigenen Hand. Und dann ist es gut, wenn wir in der Hand des ewigen Gottes liegen. Diese Kraft, von der der Apostel sagt, dass diese überragende Kraft von Gott sei und von uns, nicht von uns. Er selbst hat es ja erlebt, indem er sagt, ich fühle mich, wie wenn ich von Teufels Fäusten geprügelt werde. Und irgendwas hat ihn extrem geplagt. Und dann habe ich den Herrn dreimal gebeten, dass er das wegnimmt aus meinem Leben. Aber Jesus hat ihm geantwortet, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Eigentlich diese Gedanke Gnade, meine freundliche Zuneigung zu dir, das soll dir genügen, Paulus. Dass sich der ewige Gott dir freundlich zugeneigt hat, das soll dir genügen. Und ich sage dir eines, es geht ja nicht um deine Kraft, Paulus. Es geht ja um meine Kraft. Und meine Kraft, die wird erst richtig deutlich, groß, mächtig, sichtbar in deiner ganzen Schwachheit. Erst dann. Da kommt etwas zum Vorschein, was du dir nicht denken kannst. Ich habe das diese Woche in den Bibelabenden gesagt. Ich durfte in Serbien, da lebt man eine gewisse Zeit, durfte ich auf den großen Roma-Camp, das war ein Müllberg, über 70% der Menschen waren dort hoffnungslos oder unheilbar erkrankt an Krebs. Kinder wie Eltern, das war alles dreckig und schmutzig. Und da durfte ich eine Frau kennenlernen, so ungefähr von 200 Metern Entfernung habe ich die das erste Mal in meinem Leben gesehen. Und ich fragte den Pastor, mit dem ich da reinging, ist diese Frau, die wir da vorne sehen, ist das eine Nachfolgerin von Jesus? Und dieser Mann sagt, ja, woher weißt du das? Und ich konnte es jetzt sagen, sie hat es nirgendwo auf der Stirn gehabt, sie hat kein T-Shirt getragen, Jesus ist mein Leben, ne, ist meine Kraft. Ich konnte nur sagen, ich habe auch nichts Strahlendes gesehen, aber ich kann es gar nicht erklären. Ich habe das so was Schönes gespürt auf diesem Müllberg. Und es ist so, wie ich sage, es ist unerklärlich. Das war so eine schöne, schöne Gegenwart von etwas, was mich dazu verleitete, den zu fragen, ist diese Frau eine Jesusfrau? Und es stellte sich im Nachhinein heraus, sie selber war schwer an Krebs erkrankt, hat 4 kleine Kinder gehabt, sie wusste, dass sie sterben wird. Und wir sind dann in ein kleines Häusle gegangen und es war so ganz anders. Sie hat dann so aus den alten Matratzen, also die Bettfedern rausgenommen und hat uns so einen kleinen Zaun drum gebaut und hat dann Blumen gepflanzt, mitten auf diesem Müllberg. Das war fast wie in so einem romantischen Roman. Überall anders war es ein Durcheinander und ein Schmutz. Und mitten in diesem Durcheinander und in diesem Schmutz hat sie in ihrer kleinen Hütte plötzlich begonnen, das ein bisschen schön zu machen. Das war die Kraft Gottes. Mittendrin in einem zerbrechlichen Leben. Das eine Begegnung hatte mit dem auferstandenen Christus, von dem der Apostel Paulus spricht. Und er setzte auch diese ganzen Not, die er selber erlitten hat und auch wusste, dass alle anderen Jesusmenschen durch die gleiche Not gehen werden, wie jeder andere auf dieser Erde. Er setzt immer wieder dieses Aber entgegen. Er sagt, wir werden überall bedrängt. Überall. Aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit. Aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen. Und so ist das Leben manchmal. Aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Also alle meine Schwachheiten auch, alle meine Not ist seine Not. Wenn ich ein Jesusmensch bin, meine Not ist seine Not, meine Tränen sind seine Tränen, meine Dunkelheit ist seine Dunkelheit. Meine Einsamkeit ist seine Einsamkeit. Und von dem spricht der Apostel Paulus, das durfte er selbst durchbuchstabieren in seinem Leben und gibt es dann mit den Gemeinden, die noch kommen werden, durch die Zeiten hindurch. Er sagt, die Lebensbestimmung ist klar. Er sagt, die Lebensbestimmung geht darum in unserem Leben, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Sein Leben, nicht mein Leben. Seine Kraft, nicht meine Kraft. Und seine Zuversicht war ja, wir werden ja niedergeworfen, aber wir werden nicht erdrückt, weil wir gehalten sind von Christus. Und unser Leben wird zum Zeugnis auch in dem, wir singen ja manchmal auch diese Lieder, wo es darum geht auch, dass auch unser Leiden ein Zeugnis ist in dieser Welt. Und es wird wahr, sagt der Apostel Paulus, es wird wahr, es wird deutlich. Und es wird auch deutlich, dass es nicht deine Kraft ist, es ist nicht dein Trost, es ist nicht deine Zuversicht. Es ist das, was wirklich Jesus wirkt in uns. Unser Leben, das letztendlich das Leben Jesu zum Vorschein bringt, Jesus, der sagt, nicht mein Wille geschehe, Vater, sondern dein Wille. Ich habe das die Woche schon mal gesagt, wir haben letztes Jahr einen lieben Freund beerdigt in Österreich. Und auf dem Friedhof bei Schladming dort bin ich dann nach der Beerdigung, bin ich über den Friedhof noch ein bisschen gelaufen und ich sah einen Grabstein stehen von einem jungen Mann, der im Berg geblieben ist. Und auf diesem Grabstein stand drauf, ich habe das noch nie gelesen, Gottes Wille kennt kein Warum. Und ich habe mir dann gedacht, tatsächlich, denke ich mir heute noch, ich hätte gern die Eltern kennengelernt, die diesen Grabstein da aufgestellt haben. Was war ihre Motivation, das zu sagen? War es die Motivation vielleicht auch ein Stück Zynismus? Du kannst dem eh nicht entfliehen. War es die Motivation vielleicht auch eine gewisse Härte, die man antrainiert bekommen hat im Leben? Du darfst nicht fragen, warum? Oder war die Motivation tatsächlich diese tiefe Zuversicht? Der Herr weiß. Der Herr weiß. Und mir reicht es, dass er es weiß. Ich wünsche mir, diese Leute kennenzulernen und zu wissen, was war die Motivation. Ich weiß nur eins, wenn man es einfach so sagen würde, ist es gefährlich, weil da kann man kaputt gehen dran, wisst ihr. Aber wenn es im Herzen wirklich da ist, dann weiß ich, es kommt von Christus, weil es sein Wesen ist, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, geschehe. Und wenn es von Christus kommt, dann hält er uns auch. Und dass es tatsächlich aus seinem Leben kommt, endlich erleuchtet. In Psalm 60 steht noch dieses schöne Wort, Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen. Also sie werden sehen, dass diese Herrlichkeit Gottes da ist. Sie werden es sehen. Wie ich am Anfang das erzähle von diesem Tuareg, ist es interessant. Man denkt, es ist ja fast zu unglaublich, dass das geschieht, aber es geschieht. Und es sind viele Muslime auf dem Weg, die sich einfach auf dem Weg machen in den Westen und Jesus begegnet ihnen auf dem Weg. Ich habe schon einige getroffen, die das tatsächlich erlebt haben, die Träume in der Nacht hatten, dass ihnen der Messias begegnet ist. Und dann kamen sie in ein westliches Land und hörten irgendwo irgendwelche Leute über Jesus sprechen und dann plötzlich wussten sie, das ist der, von dem ich geträumt habe. Er ist der lebendige Gott. Der Herr aller Herren. Der König aller Könige. Und der mich hält. Über den Tod hinaus. Erleuchtet. Ja, wir erleiden wie alle anderen in dieser Welt die gleichen Nöte, ihr Lieben. Da malt die Bibel kein rosarotes Bild. Die Bibel setzt dem aber immer dieses Aber entgegen. Aber. 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 Mit anderen Worten würde der Paulus sagen, was ich euch hier alles sagte, Leute, ich könnte euch sagen, aber Gott. Und dieses große Aber, das der Apostel Paulus mal sagte, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Es scheint so, dass alles gegen uns ist. Aber wenn Gott für uns ist, und das darf ich sagen, wenn ich das im Herzen habe, Jesus Christus, Immanuel, Gott mit uns, wer mag wider uns sein? Und der Apostel natürlich, die Antwort wird sein, niemand. Weil in Jesus Christus sind wir Überwinder, sagt er. Nicht wir sind die Überwinder, sondern Jesus, der den Tod überwunden hat. Und ihm sind wir gehalten und getragen. Und deswegen haben wir Grund im Herzen, zuversichtlich zu sein. Nicht stolz, zuversichtlich. Du, Jesus, wirst es gut hinausführen. Und du wirst uns ans Ende bringen, an dein Ziel. Und du wirst. Amen.